Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße sehr herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien zu unserer Regierungspressekonferenz zur Wochenmitte. Der Saal ist heute gut gefüllt, unglaublich oder ungewöhnlich volle Hütte, denn wir haben zwei Gruppen von Gästen, die ich auch sehr herzlich begrüßen möchte und damit alle im Bilde sind, auch einmal kurz vorstellen. Es sind einmal Stipendiaten und Stipendiatinnen der Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem Seminar Medien und Politik und zum zweiten Journalistinnen, Influencer und Blogger aus Süd- und Osteuropa, Nahost und Afrika, sehr international gemischt. Herzlich willkommen auch an Sie. Sie kommen durch das Goethe-Institut im Auftrag des Auswärtigen Amtes. Herzlich willkommen auch an Sie. So, es gab keine Kabinettssitzung. Deswegen starten wir nicht, wie normalerweise üblich, mit den Themen des Kabinetts, sondern mit den Themen, die Sie mir in großer Vielzahl schon genannt haben. Und weil viele dazu Fragebedarf haben, fange ich jetzt mal an mit den USA und allem, was dazugehört, und beginne bei Frau Kirchner.
Ja, danke schön, Ruth Kirchner aus dem Hauptstadtstudio. Also ich wollte fragen nach den Äußerungen aus der US-Regierung, aus diesem Chat zu Jemen, aber auch von Trump, US-Präsident Trump, die Europäer als Schmarotzer zu bezeichnen, dass man ihnen nun schon wieder aushelfen müsse und dass man davon genervt sei. Wie beurteilt denn die Bundesregierung diese Äußerung?
Ich habe das hier ja verschiedentlich gesagt, dass wir uns vorgenommen haben, nicht jede Äußerung, die wir so den lieben langen Tag auf verschiedenen Ebenen zu hören bekommen, hier kommentieren. Das würde ich an der Stelle auch so halten.
Ja, aber was sagt denn das aus über das transatlantische Verhältnis aus Ihrer Sicht?
Das transatlantische Verhältnis ist gut. Wir arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen. Und die Lage ist, wie die Lage ist. Und wir bemühen uns weiterhin um ein gutes Miteinander und haben auch das Gefühl, dass diese Bemühungen fruchten.
Ich bin bei Herrn Blank.
Ja, dazu ergänzend vielleicht an Herrn Hebestreit oder hilfsweise an Herrn Wagner. Natürlich gibt es da, also nicht nur hilfsweise, natürlich gibt es...
Hätte ich auch sofort. Ich wollte es gerade zurückgewiesen. Also Herr Wagner ist eine...
Gibt es denn irgendwelche schriftlichen, mündlichen Kontakte mit der US-Regierung in dem Zusammenhang jetzt, also oder überhaupt im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA im Moment? Also gibt es da Kontakte? Wie laufen die? Sind die, hat vielleicht die Ministerin vor, noch in den restlichen Tagen, Wochen ihrer Amtszeit mal Herrn Rubio anzurufen und zu fragen, wie sieht's aus mit Europa?
Also es gibt ein enges Bündel an direkten Kontakten zwischen der deutschen Regierung und der US-Regierung. Der deutsche Finanzminister befindet sich heute auf dem Weg in die US-Hauptstadt, um dort zu Gesprächen mit seinem Amtskollegen in Kontakt zu treten, sich mit ihm zu treffen. Der nationale Sicherheits-, also außenpolitische Berater der Bundesregierung, Jens Blödner, war unlängst in der amerikanischen Hauptstadt, dort mit dem nationalen Sicherheitsberater sich auszutauschen, gemeinsam mit seinem französischen und seinem britischen Pendant. Also da gibt es regelmäßig Kontakte und die sind auch gut und belastbar. Und insofern gibt es da keinen, Bedarf, sich noch weiter oder noch enger auszutauschen. Ist gut, die Beziehungen sind gut. Jetzt zu dem akuten Vorfall, den wir alle wahrgenommen haben, über die Presseveröffentlichung und das, was gestern eben bei der Senatsanhörung gegeben hat, da sind mir keine direkten Gespräche bekannt. Ich glaube auch nicht, dass das nötig ist. Wir nehmen sowas zur Kenntnis. Das passiert ja anderswo auch einmal. Und insofern würde ich da doch zu einer gewissen Gelassenheit raten.
Wer wollte noch zu USA fragen? Ja, Herr Wiegold.
Ja, noch zu dem engen Bündel an Kontakten. Gibt es denn eine Übersicht, was eventuell von der derzeit amtierenden Bundesregierung geplant ist, an direkten Kontakten von Ministerinnen und Ministern mit den Counterparts in den USA?
Eine solche Übersicht gibt es nicht. Was wir hier immer machen, ist ja, also was die Kontakte des Bundeskanzlers angeht, wenn es öffentliche Termine daraus gibt, dass wir sie am Freitag der Vorwoche ankündigen. Und dann ist eigentlich die Regel, dass die Ministerinnen und Minister, die direkte Kontakte jetzt persönlicher Natur sind, dass sie das auch mitteilen. Wenn es mal Telefonate gibt oder Austausche, dann versuchen wir das eigentlich auch hinterher nachzuhalten. Aber es gibt jetzt keine Übersicht, dass wir sagen, Montag macht jener dies und Dienstag macht jener das.
dann nutze ich doch die Chance, hier zu fragen, ob jemand aufzeigen mag, ob sein Minister, seine Ministerin das vorhat in nächster Zeit.
Also ich glaube, ich versuche das mal für alle stellvertretend zu machen. So arbeiten wir ja nicht. Herr Wiegold, Sie sind ja noch nicht so lange in der Bundespressekonferenz, erst 40 Jahre wahrscheinlich. Wir machen das eigentlich nie.
Also noch nicht mal das stimmt, erst 35.
35, aber ich war knapp daneben. Also das, ich habe ja gerade gesagt, wir kündigen an bzw. halten nach, wenn es so etwas kommt. Aber dass wir im Vorfeld sagen, wir wollen in 3 Wochen so etwas tun oder in 2 Wochen oder übermorgen, machen wir in der Regel nicht. Und das wollen wir jetzt auch so halten. Insofern würde auf Ihre Aufforderung die wenigsten jetzt aufzeigen und sagen, oh ja, wir machen das.
So, aber eine aufgezeigt.
Genau, jetzt habe ich das Gegenteil von dem gemacht, was Herr Hebestreit gesagt hat, aber nur weil Sie...
Der letzte Tag des Kollegen.
Aber nur weil Sie es eben auch erwähnt hatten. Genau, der Bundesfinanzminister Jörg Kukis reist heute in die USA und trifft sich da unter anderem im bilateralen Gespräch auch mit seinem Amtskollegen Herrn Bessent.
Herr Jessen, ich hatte hier noch mal vorne Herr Rinke erst und dann Herr Jessen. So.
Ich hätte ganz gerne zu dem Thema Handelskonflikte gefragt, USA. Das passt ja, glaube ich, auch. Und zwar hat der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA heute vor Aufrufen zum Boykott amerikanischer Waren gewarnt. Das sei nicht der richtige Weg angesichts der Konflikte, die man hat. In einigen anderen Ländern gibt's das aber. Ich hätte deswegen ganz gerne gewusst, Herr Hebestreit und auch das Wirtschaftsministerium, Herr Wagner, wie Sie dazu stehen. Finden Sie diesen Aufrufe zum Boykott amerikanischer Waren richtig oder ist das der falsche Weg?
Ich erinnere mich nicht, dass die Bundesregierung zu Boykottaufrufen sich verhalten hat beziehungsweise zu Boykotten aufgerufen hat. Und insofern ist das dann auch widerspiegelt das unsere Haltung. Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir nicht mehr Handelshemmnisse brauchen, sondern weniger. Im freien Handel profitieren alle, insbesondere ein Land wie Deutschland, was zu den exportstärksten Nationen des Globus gehört. Und insofern schließen wir uns solchen Forderungen nicht an.
Ich kann da auch nichts ergänzen. Sie wissen, dass die Bundesregierung an guten Beziehungen und auch guten Handelsbeziehungen zu den USA interessiert ist und wir alles auch dafür tun, gemeinsam mit der ja für den Handel zuständigen Europäischen Kommission und diese Beziehung sich eben aus unserer Sicht an den Regeln gebunden sein sollen und über etwaige Handels- und Zollstreitigkeiten hatten wir hier auch schon unsere Haltung ja verschiedentlich zum Ausdruck gebracht.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Dann Herr Jessen.
Herr Müller, ich möchte gerne an unseren schon stattgehabten Dialog in Sachen der 35 anknüpfen. Sie hatten ja gesagt, dass die Äußerungen des US-Präsidenten, dass er sagt, naja, vielleicht gibt's eine abgespeckte Version, zur Kenntnis nehmen. Können Sie sagen, ob innerhalb Ihres Ressorts oder anderer Ressorts angesichts dieser immerhin nicht unrealistischen Perspektive Überlegungen angestellt werden, dann doch vom Kauf der F-35 ganz oder teilweise abzusehen und auf alternatives Fluggerät auf die Anschaffung zu überlegen? Das gibt's ja auch.
Ich hatte am Montag schon gesagt, dass wir uns am Freitag ja in aller Breite dazu geäußert haben. Und da habe ich schon gesagt, es gibt keine Überlegungen, an diesem Vorhaben nicht festzuhalten.
Und das ist, ja, das ist mir, ich habe das Protokoll gelesen, aber manchmal ändern sich ja Entscheidungen und Prozesse im Lichte neuer Erkenntnisse. Das heißt also, Ihr Haus, die Bundesregierung, hält unverändert am ursprünglichen Auftragsvolumen für die und der Beschaffungsabsicht für die F-35 fest.
Am laufenden Projekt gibt es keine Änderungen und die Gründe dafür habe ich am Freitag auch nochmal ganz ausführlich dargelegt. Hier geht es ja im Schwerpunkt um die bruchfreie Übernahme oder Weiterführung einer Fähigkeit, einer essentiellen Fähigkeit, habe ich am Freitag breit ausgeführt, aber das sind im Grunde die Kerngründe. Und zum Stand Freitag, der Bundesminister hat sich auch nochmal geäußert am Freitag, gibt es keinen Unterschied.
Herr Blank, dazu war das?
Im Sinne,
ja, dann machen wir da weiter.
Na, es geht um Russland, USA, Sanktionen, also das können wir auch später machen.
Aber nachdem im Moment gerade, wenn wir schon bei dem Thema sind, offensichtlich zwischen USA und Russland darüber verhandelt wird, im Zusammenhang mit der Ukraine die Sanktionen oder einen Teil der Sanktionen aufzuheben, wie beurteilt die Bundesregierung, Herr Hebestreit, dass zwischen den USA und Russland offensichtlich über die Köpfe der Europäer über Sanktionen und die Aufhebung verhandelt wird?
Na, ich würde das anders einschätzen, als Sie das gerade formulieren. Es gibt Sanktionen, die Europa erlassen hat. Das macht Europa auch selbstständig, hat es gerade wieder bestätigt beim jüngsten Gipfel der Europäischen Union in Brüssel. Und das gilt. Und insofern beobachten wir das natürlich, was da miteinander besprochen wird zwischen Russland und den USA. Aber die europäische Haltung ist da auch sehr eindeutig.
Das heißt, Sie gehen davon aus, wenn ich nachfragen darf, dass diese Sanktionen, über die zwischen Russland und der USA gesprochen, den USA gesprochen wird, ausschließlich von den USA bilateral erhobene Sanktionen sind?
Ja, auf jeden Fall. Alle Sanktionen, die Europa erlässt, müsste Europa dann ja auch wieder einstellen. Und insofern wären Sie dann ja mit im Boot. Und das ist Teil der Antwort, die ich Ihnen da bieten kann. Insofern würde ich auch da zu Genauigkeit raten, und was die Amerikaner mit den Russen besprechen, ist das eine. Das, was Europa betrifft, ist das andere.
Dann ist Herr Lange zu diesem Thema dann im Anschluss. Herr Rinke. Ja,
danke. Ich hätte noch mal eine Nachfrage zum USA-Besuch von Herrn Cookies. Herr Keller, können Sie noch zwei Sätze mehr sagen, was Gegenstand der Gespräche dort ist? Also vorstellbar wäre ja zum Beispiel Zölle. Herr Cookies hat auch mal ein Freihandelsabkommen ins Gespräch gebracht oder die Wiederaufnahme von Verhandlungen darüber. Also was hat er da genau vor? Wie lange dauert der Besuch?
Also da noch mal kurz zur Einordnung. Dieses Gespräch ist ein Teil mehrerer bilateraler Gespräche, die der Minister da führt. Er wird sich auch mit der Chefin des IWFs zum Beispiel treffen, mit dem Präsidenten der Weltbank. Also es ist ein Reigen von Gesprächen. Da sehen Sie mir bitte nach, aber das ist ja gute Tradition hier. Wir berichten nicht im Vorfeld über Gesprächsthemen, sondern gegebenenfalls im Nachgang.
Naja, also Sie können jetzt zum Programm des Ministers, ich habe auf der Homepage, haben Sie nichts veröffentlicht, habe ich richtig gesehen, ja. Also muss ja irgendwie noch mal feststehen jetzt schon, was die Themen sind. Das erfahren wir ja sonst bei anderen Besuchen im Ausland auch.
Also wie gesagt, ich kann den Themen der bilateralen Gespräche kann ich hier nicht vorgreifen.
Dann Herr Rinke.
Ja, ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen zu den Sanktionen gegen Russland. Herr Hebestreit, nur um da sicher zu gehen. Also Russland hat ja Bedingungen gestellt, unter anderem eine Bedingung für diesen zeitweisen Waffenstillstand im Schwarzen Meer ist, dass eine russische Agrarbank wieder Zugang erhält zu dem internationalen Finanzabwicklungssystem SWIFT. Das wäre ja eigentlich eine Maßnahme, die nur mit Zustimmung der Europäer und Deutschlands beschlossen werden könnte. Das heißt, diese Forderung wird auf jeden Fall abgelehnt werden. Ist das richtig?
Ich kenne keinerlei Bestrebung innerhalb Europas, diese Sanktionen aufzuheben.
Mhm. Danke.
Herr Warwick dazu?
Ja, nur eine grundsätzliche Verständnisfrage, wenn wir gerade bei Sanktionen der EU sind. Generell gelten Sanktionen eigentlich nur als völkerrechtlich legitimiert, wenn dem eine UN-Resolution unterliegt. Entschuldigen Sie meine Ignoranz, aber könnten Sie mir noch mal in Erinnerung rufen, auf welcher UN-Resolution die EU-Sanktionen gegen Russland beruhen?
Also Herr Warwick, das stimmt einfach nicht. Die EU kann natürlich Sanktionen erlassen und tut es ja auch in verschiedenen Kontexten. Ich will auch noch mal die Gelegenheit nutzen, einfach weil das jetzt in verschiedenen Fragen hier anklang. Es geht ja, soweit man sich das genau anschaut, ja nicht um Sanktionen gegen russische Getreidelieferungen oder Düngerlieferungen. Diese Sanktionen gibt es ja nicht. Das ist ein russisches Narrativ, dass es solche Sanktionen gibt. Es gibt Maßnahmen, die zum Beispiel Bankabwicklung und so weiter betreffen. Wenn Sie sich vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, wie das im Schwarzen Meer lief, gab es ja dort einen Getreidedeal, der abgeschlossen worden ist, und die Ukraine hat es geschafft, Getreidelieferungen trotz russischer Angriffe wiederherzustellen. Insofern muss man, glaube ich, da sehr genau hinschauen, wie da die Abläufe wirklich waren. Aber nochmal, auch weil Sie jetzt nach Sanktionen gefragt haben, auf Getreide- und Düngerlieferungen, die gibt es in der Form ja nicht.
Genau. Herr Wagner, nur um nochmal es klar zu haben, Sie sagen also, unilaterale Sanktionen, egal von wem verhangen, sind völkerrechtlich legitimiert, auch wenn dem keine UN-Resolution unterliegt.
Sanktionen, also die EU erlässt Sanktionen auf Grundlage von EU-Recht.
So, das war schon eine Nachfrage. Ich will auch einmal nochmal dazu sagen, das habe ich eingangs nicht so deutlich gesagt, wir haben eine Anschluss-PK, die um 12.30 Uhr beginnt. Deswegen haben wir keine volle Stunde heute, sondern müssen ein bisschen früher aufhören. Und angesichts der Themenliste würde ich jetzt Herrn Wiegold zu diesem Komplex noch dran nehmen und dann machen wir thematisch mal ein bisschen weiter.
Ja, ist eine Lernfrage, weil ich keine Ahnung von Bankgeschäften habe. Vielleicht kann das Finanzministerium das erläutern. Wenn also einer russischen Bank in Aussicht gestellt wird, sie könne wieder über SWIFT Geschäfte abwickeln. Das ist, glaube ich, der Punkt. Herr Hebestreit sagt, es ist eine EU-Sanktion. Nein, dann muss es, verstehe ich das richtig, müssten die USA bei der EU anklopfen und sagen, hebt das mal auf. Habe ich das richtig verstanden oder wie läuft das rein technisch?
Also da bitte ich um Verständnis, da müsste ich mich nochmal schlau machen, das weiß ich ad hoc nicht.
Aber Herr Hebestreit weiß es bestimmt.
Naja, erstmal darf ich nochmal von meinem Pro-Seminar Völkerrecht profitieren, sagen, es gibt drei Arten von Sanktionen, die die Europäische Union erlassen kann. Das sind die in Ergänzung, also UN-Sanktionen, die dann in europäisches Recht umgesetzt werden. Es gibt welche zur Ergänzung von UN-Sanktionen, es gibt eigenständige Sanktionen und der dritte Punkt ist das, was wir jetzt gerade diskutieren. Und das andere ist, es ist eine eigenständige Entscheidung der Europäischen Union gewesen, Russland aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine und des weiterhin laufenden Feldzuges gegen die Ukraine vom SWIFT-System auszuschließen. Das ist aus Überzeugung der europäischen Staats- und Regierungschefs so getroffen worden. Und sollte sich das ändern, müsste das aus dem Kreise der europäischen Staats- und Regierungschefs erstmal miteinander diskutiert werden und dann so entschieden werden. Und eine solche Initiative kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennen.
Gut, nur zur Klarstellung. Die USA müssten auf die Europäer zugehen und sagen, hebt das auf. Habe ich das
richtig verstanden? Wenn es um SWIFT geht, SWIFT hat seinen Standort in Belgien. Und insofern ist da eine europäische Jurisdiktion, die gilt, müsste es eine Initiative, woher auch immer, geben. Aber es ist ja ein politischer Raum. Also man hört ja und nimmt Forderungen auch wahr. Ich glaube nicht, dass es auf Antrag geschieht, sondern dass man dann miteinander diskutieren wird.
So, dann machen wir jetzt mal einen harten thematischen Sprung. Und ich bin bei Frau Palzer und es geht um das Bundesverfassungsgericht. Ich glaube, das weiße Mikro ist es, oder?
Ja. Kein Problem. Eine Frage zum heutigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Soli an den Hebestreit, aber sicherlich auch an das BMF. Entspannt das jetzt die Haushaltslage? Gibt es irgendeine Stellungnahme der Bundesregierung dazu, dass jetzt quasi alles so bleibt wie vorher?
Die jetzt seit gestern geschäftsführende und amtbefindliche Bundesregierung fühlt sich durch dieses Urteil natürlich bestätigt. Sie hat immer deutlich gemacht, dass die Erhebung des Solidaritätszuschlages verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist. Das haben die obersten Richter heute noch einmal bestätigt. Und insofern ist der Status quo, der gilt, ist bestätigt worden. Und damit gibt es jetzt keine weiteren Spielräume, weil das Geld ist ja eingeplant gewesen. Es tun sich aber vielleicht andersrum gesagt keine weiteren Handlungsnotwendigkeiten auf, weil man mit dem Geld aus dem Soli, das die oberen 10% in diesem Land und Unternehmen noch entrichten müssen, dabei bleibt es.
Wollen Sie ergänzen? Ja.
Genau, ich kann Ihnen noch einmal ein Zitat des Finanzministers mitgeben, weil das jetzt sehr kurzfristig kam, bitte ich darum der Entschuldigung, dass ich das einmal vorlesen muss. Jörg Kukies äußert sich dazu, das Bundesverfassungsgericht hat heute festgestellt, dass das Solidaritätszuschlagsgesetz verfassungskonform ist. Wir begrüßen die Entscheidung des Gerichts. Es bestätigt damit unsere Rechtsauffassung, dass die Erhebung des Solidaritätszuschlags im Einklang steht mit unserer Verfassung und schafft damit Klarheit für die Aufstellung des Bundeshaushalts.
Dann machen wir thematisch schon weiter und ich bin bei Herrn Fechtner.
Genau, Nico Fechtner, DTS. Ich hätte eine Frage zur Regierungsarbeit. Denn auch wenn klar ist, dass die Regierung weiter handlungsfähig ist, wie unterscheidet sich die Regierungsarbeit heute von der Arbeit der Regierung vor noch 2 Tagen?
Das kann ich relativ kurz machen, gar nicht.
Sind aber jetzt beispielsweise noch engere Absprachen mit den Koalitionären in Spe geplant, etwa jetzt vor dem Ukraine-Treffen in Paris morgen?
Nein, also es gibt da einen regelmäßigen Kontakt, der immer themenbezogen ist.
ich weiß jetzt nichts von der Notwendigkeit, aber das habe ich ja auch letzte Woche mit Blick auf den EU-Gipfel gesagt, sollte sich im Zuge der Gespräche oder so die Notwendigkeit ergeben, dann würde sich der Bundeskanzler selbstverständlich mit dem kurzen Draht melden beim Oppositionsführer oder, ja, jetzt ist er ja auch nicht Opposition, bei Herrn Merz, machen wir es so rum. Das hat sich geändert. Gibt keine Opposition mehr. So, das ist die große Änderung. Und ansonsten, glaube ich, ist das gut eingespielt. Wir sind jetzt in der fünften Woche nach der Bundestagswahl. Die Koalitionsgespräche laufen vertraulich, so wie wir das wahrnehmen von außen. Und die Regierung macht ihre Arbeit. Und es gibt ja auch, zum Teil sind ja auch Regierungsmitglieder Teil der Koalitionsverhandlungen. Auch da gibt es dann ja engere Verbindungen. Und das läuft, glaube ich, alles in ruhigen, guten Bahnen.
Herr Rinke dazu.
Ja, nur noch mal konkret nachgefragt, Herr Hebestreit, weil es ja morgen tatsächlich bei dem Treffen in Paris eine Erklärung geben soll. Deswegen noch mal gefragt, hat Herr Merz und haben Herr Merz und Herr Scholz jetzt über das Thema morgen gesprochen? Wissen Sie das?
Ich dachte, ich hätte das in meiner ersten Antwort schon konkret beantwortet, Herr Rinke, indem ich sagte, konkret zu diesem Termin ist mir kein Gespräch bekannt.
Okay.
So, dann machen wir thematisch weiter. Es geht um Afghanistan. Da müssen Sie mir jetzt nochmal zeigen, wessen Thema das war. Herr Fechner nochmal.
Genau, da hatte ich auch eine Frage, und zwar an das BMI. Stimmt es, dass morgen ein weiteres Charterflugzeug mit Afghanen in Hannover ankommen soll?
Also ich kann da nur auf das verweisen, was wir bisher gesagt haben, nämlich, dass wir solche Maßnahmen nicht im Vorfeld ankündigen.
Dann wechsle ich zwei Reihen nach vorne zu Herrn Warwick.
Die israelische Armee hat am 24. März zwei Journalisten im Gazastreifen getötet, den für Al Jazeera tätigen Hossam Shabbat sowie den für Palestine Today arbeitenden Mohamed Mansour. Im ersten Fall wurde das Auto des Al Jazeera-Journalisten gezielt von der israelischen Armee ins Visier genommen, was diese auch offiziell eingeräumt hat. Im zweiten Fall die Wohnung des Journalisten ins Visier genommen. Dabei starben sowohl seine Frau als auch sein Kind. Da würde mich zunächst grundsätzlich die Bewertung der Bundesregierung interessieren. Stellt denn für die Bundesregierung die gezielte Tötung eines Journalisten durch die israelische Armee ein Kriegsverbrechen dar, ja oder nein?
Also Herr Wagner? Ja, danke, Herr Wagner, dass Sie mir das Wort geben. Ich kann gern ganz allgemein einmal sagen, natürlich ist die Pressefreiheit ein hohes Gut und das muss geschützt werden. Und insofern sind Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten niemals gerechtfertigt und müssen vermieden werden. Jetzt stellt sich in den konkreten Fällen, zu denen ich keine eigenen Erkenntnisse habe, im Raum, was von israelischer Seite gesagt wird, war es ein legitimes Ziel oder nicht, das kann ich von hier nicht beurteilen, aber ich kann Ihnen ganz allgemein sagen, Journalistinnen und Journalisten dürfen nicht zum Zielscheibe werden. In Gaza ist die Situation für die Menschen dort, aber eben auch für die Journalistinnen und Journalisten, die darüber berichten, katastrophal, extrem gefährlich und ganz schwierig. Und das muss sich dringend ändern. Deshalb fordern wir ja auch die israelische Regierung und alle an den Verhandlungen beteiligten Seiten auf, schnell wieder zu einem Waffenstillstand zurückzukehren und zu einer politischen Lösung zu kommen.
Nachfrage. Noch eine Nachfrage. Mit der Tötung der genannten zwei Journalisten stieg laut UN-OCHA die Zahl der durch Israel seit Oktober 2023 getöteten Journalisten und Medienschaffenden auf 206 Personen. Eine zumindest fürs 21. Jahrhundert historisch einmalige Eskalation. Da würde mich noch interessieren, wieso gab es bisher keine einzige proaktive Stellungnahme von Seiten der Bundesregierung, insbesondere von Seiten des Auswärtigen Amts, zu dieser enorm hohen Zahl an getöteten Journalisten. Nur zum Vergleich, im Ukraine-Krieg starben auf beiden Seiten seit Februar 2022 rund 40 Journalisten. Da gab es...
Ihre Frage ist...
Nein, aber dazu gab es partiell durchaus Stellungnahmen. Deswegen würde mich interessieren, wieso gab es bisher keine einzige proaktive Stellungnahme von Seiten des Auswärtigen Amts gegenüber dieser historisch einmaligen Zahl an getöteten Journalisten.
Was Sie behaupten, ist einfach falsch, Herr Warwick. Wir haben uns aktiv eingelassen zu journalistischen Fällen, die in Gaza vorgefallen sind, auch proaktiv. Stimmt einfach nicht, was Sie behaupten. Aber Sie haben recht, 206 tote Journalisten sind 206 tote Journalisten zu viel. Und im Übrigen gilt das, was ich eben gesagt habe. Und die beiden Konflikte miteinander zu vergleichen, ist, glaube ich, ganz, ganz dünnes Eis.
Dann Frau Jäckel. So, aber Ihre Frage ist gestellt und angekommen und beantwortet. Und jetzt ist Frau Jäckel dran. Ist es an?
Ja. Ich stelle immer wieder dieselbe Frage. Sie sagen, die Pressefreiheit ist ein hohes Gut, das geschützt werden muss. Was passiert denn, wenn unsere engsten Freunde dieses hohe Gut nicht schützen? Welche Konsequenzen hat das?
Dann thematisieren wir das. Wir verurteilen es öffentlich. Wir besprechen es bilateral. Und das tun wir immer wieder. Und wie gesagt, das ist etwas, was nicht sein kann und was vermieden werden muss und was verhindert werden muss. Und ich glaube, das, was wir ja als Bundesregierung tun, uns einzusetzen in diesem schwierigen Konflikt, dahin zu kommen, dass das Leid in Gaza aufhört und dass wir endlich zu einer Lösung kommen, einer politischen Lösung, das Töten und das Sterben in Gaza aufhört, ist ja Teil dieses Einsatzes. Insofern, ich kann verstehen, dass Sie das wahnsinnig frustrierend finden, sozusagen hier jetzt nur die Antwort eines Sprechers des Auswärtigen Amtes zu bekommen. Aber es ist ja nicht so, dass wir nichts tun. Ganz im Gegenteil, die deutsche Regierung ist ja sehr aktiv dabei, in diesem Konflikt auch sozusagen den Einfluss, den wir haben, geltend zu machen und spricht da mit allen Seiten. Die Sonderbeauftragte des Auswärtigen Amtes für humanitäre Hilfe in Gaza befindet sich gerade wieder in Israel, spricht dort mit den israelischen Partnern, setzt sich dafür ein, dass humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt. Und das ist ja außenpolitisches Handeln.
Der Grund, warum ich immer wieder die gleiche Frage stelle, ist ja, dass immer wieder ähnliche Lippenbekenntnisse kommen. Deutschland setzt sich für das humanitäre Völkerrecht ein, Deutschland setzt sich für Menschenrechte ein, Deutschland setzt sich für die Pressefreiheit ein. Es folgen aber dann keine Konsequenzen, wenn es Verstöße in diesen Bereichen gibt und die Konsequenzen, die genannt werden, sind, wir reden mit den Partnern. Da schleicht sich ja irgendwann so ein bisschen der Eindruck ein, eigentlich sind das nur leere Worthülsen und es passiert tatsächlich nichts.
Das ist jetzt Ihre Einordnung der Antwort. Das können Sie gerne in Ihrer Berichterstattung vornehmen, aber die Frage ist jetzt keine gleiche als die erste. Also ist die gleiche wie die erste.
Können Sie denn in irgendeiner Weise vorweisen, dass es konkrete Konsequenzen gab über diese Lippenbekenntnisse hinaus?
Das haben wir doch hier immer wieder dargelegt, Frau Jeckel. Und es gibt doch konkretes Handeln. Wir haben am Montag länger gesprochen über die Situation von Siedlergewalt im Westjordanland. Da haben wir auf europäischer Ebene Sanktionen angestoßen. Und Diplomatie ist nun mal sehr viel Kontakt und Einwirken und Einflussmöglichkeiten, die wir nutzen. Das ist leider etwas, was ich hier nicht sozusagen in epischer Breite in aller Öffentlichkeit darstellen kann, aber natürlich nutzt die Bundesregierung die Kanäle und den Einfluss, den sie hat.
So, dann Herr Warwick dazu nochmal.
Ja, ganz kurze Bitte, Herr Wagner, weil ich tatsächlich vorher recht intensiv sowohl den Twitter-Account als auch die BPK-Protokoll durchgegangen bin und keine einzige proaktive Stellungnahme gefunden habe. Deswegen würde ich Sie bitten, könnten Sie das bitte nachreichen, 2-3 Beispiele von proaktiven Stellungnahmen zur Tötung von Journalisten im Gazastreifen?
Das mache ich
gerne.
Das mache ich gerne, Herr Warwick.
Frau Anastasopoulou, war das dazu auch?
Ja.
Ja, dann machen wir da noch.
Und zwar in eine andere Richtung. Und zwar der Präsident der Zentralrat, der Zentralrat der Juden hat scharf Frau Baerbock kritisiert wegen ihr Umgang mit den Geiseln. Er hat also von Genen der Schweigen gesprochen zur Beerdigung der Familie Bibas, also Mutter und die Kinder. Was sagen Sie dazu?
Ich kann das vielleicht im Namen der Bundesregierung, wir haben das zur Kenntnis genommen, was Herr Schuster gesagt hat. Ich halte diese Kritik weder für gerechtfertigt noch für nachvollziehbar. Allen voran der deutsche Botschafter in Israel, der Bundeskanzler, die Bundesaußenministerin und viele andere haben sich immer wieder und tun das weiterhin für das Schicksal der deutschen oder der deutschstämmigen Geiseln in Israel eingesetzt und ausgesprochen. Und insofern kann ich das bei aller Liebe nicht nachvollziehen, diese Kritik, die es da zu lesen gab.
Ich kann vielleicht ergänzen, es befinden sich ja heute wieder eine Gruppe von Geiselangehörigen in Berlin, die auch Gespräche im Auswärtigen Amt führen. Die Außenministerin hat bei jedem ihrer, ich glaube, 9, 10, gab es jetzt nicht sozusagen klar präsent Besuche in Israel, die Angehörigen getroffen. Wir haben einen Sonderstab ja eingerichtet gleich zu Beginn mit unserem Krisenbeauftragten Jens Jokisch, der da immer wieder in der Region unterwegs ist und Gespräche führt. Also kann ich mich nur vollumfänglich dem anschließen, was der Regierungssprecher gerade gesagt hat.
Dann ist Herr Wiegold mit einer neuen Frage dran.
Ja, an das Finanzministerium. Herr Keller, am vergangenen Freitag haben Sie hier hingewiesen auf die zollrechtlichen Maßnahmen gegen den Tanker Eventin und gesagt, Sie könnten dazu nicht mehr sagen, weil die Maßnahmen noch nicht abgeschlossen seien. Jetzt sind einige Tage vergangen. Vielleicht können Sie ja jetzt mehr sagen.
Leider nicht. Ich kann Ihnen keinen neuen Stand dazu mitteilen.
Das heißt, der deutsche Zoll braucht mehr als 5 Tage, um einen vor Anker liegenden Tanker zollrechtlich zu behandeln. Ist das das Deutschlandtempo?
Netter Versuch, jetzt was rauszukitzeln, aber ich glaube, Sie stellen sich den ganzen Vorgang da ein bisschen zu einfach vor. Das sind sehr komplexe rechtliche Maßnahmen, die da durchlaufen müssen. Deswegen hat das nichts mit Deutschlandtempo zu tun, sondern einfach mit sorgfältiger Rechtsprüfung.
Herr Warwick dazu?
Ganz kurz. Es gab ja Berichte, dass die Tankladung rund 100.000 Tonnen Rohöl im Wert von rund 40 Millionen Euro konfisziert, beziehungsweise tatsächlich, dass der Tanker enteignet wurde und das dann entsprechend Deutschland zugeschrieben wird. Können Sie das A bestätigen? Und wenn ja, noch ganz kurz darlegen, auf welcher rechtlichen Grundlage das so durchgeführt wurde?
Ich kann da tatsächlich nicht mehr zu sagen, als ich Freitag schon gesagt habe, da laufen zollrechtliche Maßnahmen, die wir aktuell nicht weiter kommentieren können.
Herr Wiegold nochmal?
Ja, ich wüsste gerne, ob von Seiten des Eigners oder einem anderen Bevollmächtigten rechtliche Maßnahmen gegen den Zoll oder gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet wurden.
Das sind ja auch alles Rechtsvorgänge, die ich hier, wie gesagt, nicht kommentieren kann.
Naja, die Bundesrepublik Deutschland wird tätig und ob jemand dagegen vorgeht, wollen Sie nicht mitteilen.
Das habe ich, wie gesagt, am Freitag auch schon gesagt. Zu diesen laufenden Maßnahmen gebe ich hier das.
Ich habe Sie nicht nach laufenden nicht Maßnahmen des Zolls Nein, gefragt, sondern
bitte,
nach.
Bitte lassen Sie mich den Satz noch zu Ende bringen. Ich werde hier keine Wasserstände zu laufenden Verfahren abgeben.
So, dann machen wir thematisch weiter. Und ich bin bei Herrn Fechtner und das ist wieder ein harter thematischer Bruch. Es geht um die Apotheken.
Genau. Zur Apothekenversorgung vielleicht eine Frage an das BMG. Laut der Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände liegt die Apothekenzahl in Deutschland inzwischen deutlich unter 17.000. Sehen Sie da Handlungsbedarf?
Das würde ich Ihnen gerne nachreichen. Dann muss ich mich nochmal rückversichern.
So, dann ist Herr Blank dran mit einem Thema, das er uns gleich verrät.
Ja, es geht um die Frage Klimaneutralität 2045 im Grundgesetz. Die Außenministerin hat heute gesagt, damit würden sich möglicherweise oder sehr wahrscheinlich Klagemöglichkeiten ergeben, etwa beim Straßenbau und so weiter. Könnte vielleicht das Justizministerium sich dazu äußern, inwieweit die Grundgesetzänderung mit der Formulierung zur Klimaneutralität bis 2045 auf Klagemöglichkeiten auswirkt?
Können Sie die Frage noch mal kurz wiederholen?
Frau Bergerock hat gesagt heute, ich will mal kurz die Meldung noch aufmachen.
Von einer halben Stunde.
Ja, also genau, die ist gelaufen. Mit den jüngst beschlossenen Grundgesetzäußerungen unter Verankerung des Ziels der Klimaneutralität bis 2045 in der Verfassung könnten künftig Bauprojekte wie neue Straßen verstärkt vor Gericht angefochten werden. Ist das richtig?
Also die Frage, inwiefern jetzt diese beschlossene Grundgesetzänderung zu einer Verankerung dieser Klimaschutzziele führt, war ja jetzt häufiger Gegenstand in der öffentlichen Diskussion. Und welche konkreten Auswirkungen das auch hat, wurde ebenfalls diskutiert. Und da kann ich jetzt an der Stelle hier nichts weiter dazu
sagen. Das kann ich nicht verstehen, weil die Diskussion geht ja jetzt weiter. Herr Merz sagt, es gibt damit keine Klagemöglichkeiten, wenn ich das richtig memoriere. Und
Entschuldigung. Er ruft bald an.
Ja. Herr Merz, nein. Und Frau Baerbock sagt das Gegenteil. Deswegen würde mich die Einschätzung des Justizministeriums interessieren.
Naja, die Auslegung ist ja dann im Einzelfall Sache der Behörden bzw. der Gerichte. Und da kann ich jetzt hier an der Stelle nichts zu sagen. Ist auch nicht unsere Zuständigkeit.
Herr Jeberscheid, können Sie vielleicht weiterhelfen? Weil das ist ja schon eine politische Grundsatzfrage, ob mit dieser Verankerung Klimaschutzziel 2045 im Grundgesetz eine Klagemöglichkeit besteht oder nicht.
Aber auch da würde ich der Klugheit des Kollegen aus dem Justizministerium doch folgen wollen und sagen, wenn es da unterschiedliche Interpretationen dieses Passus gibt, dann kann man den vor Gericht wunderbar klären lassen.
Dann bin ich nochmal bei Frau Jeckel. Oder war das die Frage, die Sie vorgestellt hatten? Nee, da ist noch eine.
Ich bräuchte einmal das BMZ dafür.
Dann wechseln wir.
Laut einem Medienbericht will die Union das Entwicklungsministerium abschaffen. Könnte ich dazu ein Statement von Ihnen haben? Was würde das bedeuten, die Entwicklungszusammenarbeit?
Also zu den unmittelbaren Plänen oder Diskussionen in den Koalitionsverhandlungen äußern wir uns natürlich nicht. Grundsätzlich die Bedeutung eines Entwicklungsministeriums und einer starken Entwicklungszusammenarbeit hat die Ministerin ja auch in zahlreichen Interviews zuletzt unterstrichen. Es hat sich gezeigt, auch zum Beispiel in Großbritannien, dass die Abschaffung eines eigenständigen Ministeriums oder einer starken Behörde entsprechend zu einer Schwächung der internationalen Beziehungen und Kooperationen führt. Das ist eine Erkenntnis. Und gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt aktuell erleben, auch mit dem Rückzug der amerikanischen Entwicklungsbehörde und dem Abbau entsprechender Leistungen weltweit, wird, glaube ich, deutlich, wie relevant auch Deutschland in diesem Politikfeld weltweit eine Rolle spielen kann.
Könnte ich dazu vielleicht auch noch ein Statement vom Auswärtigen Amt haben? Inwiefern hätte das Konsequenzen für die deutsche Außenpolitik und die Beziehungen, insbesondere in den globalen Süden?
Frau Jäckel, sehen Sie es mir nach, dass ich hier jetzt ganz schlecht Diskussionen, die gerade zwischen Parteien laufen, die eine Koalition für eine neue Bundesregierung eingehen wollen, kommentieren kann als Sprecher des Auswärtigen Amts?
Man kann es ja mal versuchen.
Das können Sie auf jeden Fall. Herr Jessen, dazu?
Ja. Herr Schönecke, es hat ja schon einmal einen Entwicklungsminister gegeben, der vor Amtsantritt die Auflösung des Ministeriums verlangt hatte. Und dann wurde er selbst Minister, hat das Ressort geführt. Das war Dirk Niebel. Gehen Sie davon aus, dass Geschichte sich dann hier doch wiederholen könnte?
Da halte ich es wie der Kollege aus dem Auswärtigen Amt, dass ich mich zu den aktuellen Spekulationen nicht näher einlasse.
Aber arbeitet Ihr Haus so, als gäbe es eine Zukunft als selbstständiges Haus?
Wir arbeiten an einer starken Entwicklungszusammenarbeit, aktuell und auch in der künftigen Regierung.
So, dann habe ich noch mal Herrn Warwick auf der Liste zu Rumänien.
Außenministerin Baerbock hatte am 24. März in Bezug auf die Vorkommnisse in der Türkei erklärt, politische Wettbewerber gehören nicht in Haft oder vor Gericht. Das AA x-te dazu, wer Oppositionspolitiker im Wahlkampf inhaftiert, schadet der Demokratie. Jetzt wurde dem Gewinner der ersten Runde der rumänischen Präsidentschaftswahl, Calin Georgescu, mit rechtlich höchst fragwürdigen Mitteln eine weitere Kandidatur für die angesetzte Wiederholungswahl gerichtlich untersagt. Eine Hauptbegründung war unter anderem seine kritische Haltung zur EU und NATO. Da würde mich ebenfalls interessieren, wieso kritisiert denn Frau Baerbock das Auswärtige Amt so vehement und direkt die Vorkommnisse in der Türkei, aber mit keinem Wort die ja durchaus vergleichbaren Vorkommnisse und Instrumentalisierung von Wahlbehörde und Gerichten durch den EU-Partner Rumänien?
Also, Herr Warwick, was vergleichbar ist, das überlasse ich Ihrer Appreciation sozusagen und Ihrer Einordnung. Aber lassen Sie mich vielleicht sagen, dass es ja laut der rumänischen Justiz ernsthafte Vorwürfe gibt gegen Calin Georgescu, darunter Falschangaben zur Wahlkampffinanzierung und Bildung einer extremistischen Organisation. Deshalb ist ja die rumänische Wahlbehörde zu dem Schluss gekommen, dass er aufgrund von formellen und inhaltlichen Gründen nicht zur Wahl zugelassen werden kann. Und das rumänische Verfassungsgericht hat eine Beschwerde von Georgescu abgewiesen und die Entscheidung der Wahlbehörde bestätigt. Und damit ist sie ja sozusagen nach rumänischem Recht auch gültig. Ich glaube, was wichtig ist, dass bei all diesen Verfahren rechtsstaatliche Grundsätze gelten. Und das ist das, was im Zentrum stehen muss.
Ja, eine Verständnisfrage. Mit derselben Begründung, sie würde sich öffentlich NATO und die EU kritisch äußern, wurde auch eine weitere Oppositionskandidatin, Diana Ceaușescu, die Zulassung zur Präsidentschaftswahl in Rumänien vom Verfassungsgericht verweigert. Habe ich Ihre Ausführungen in der Hinsicht richtig verstanden, dass Sie die und zu den Umfragen führenden Kandidaten die Teilnahme an Wahlen untersagt wird mit Bezug auf deren Kritik an die EU- und NATO-Mitgliedschaft, dass Sie das grundsätzlich für legitim halten?
Nein, das legen Sie mir in den Mund. Ich habe gesagt, dass die Entscheidung über die Zulassung von Wahlen in Rumänien bei den zuständigen rumänischen Behörden liegt und das muss eben rechtsstaatlich zugehen. Klar ist doch aber, dass ein Ideenwettbewerb stattfinden können muss und das innerhalb der verfassungsrechtlichen Grenzen, die es halt in Rumänien gibt. Ich meine, dass es diesen Ideenwettbewerb gibt, zeigt doch, dass eine Kandidatin von Ceausescus Partei ja zugelassen worden ist zu den Wahlen. Sie ist dann im Nachhinein zurückgetreten, um einen anderen Kandidaten zu unterstützen. Aber es ist ja nicht so, dass sozusagen gegen diese gesamte Partei vorgegangen wird. Aber das ist ein Ding, was in den Händen der rumänischen Behörden liegt und in der Tat muss dort Rechtsstaatlichkeit gelten.
Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Dann Frau Jäckel.
Es gab ja mal Pläne, es möglich zu machen, dass syrische Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus nach dem Sturz des Assad-Regimes zurückkehren können, um sich ein Bild der Lage zu machen vor Ort und dann wieder zurück können nach Deutschland. Laufen diese Pläne noch, arbeitet das BMI aktuell noch aktiv daran, das möglich zu machen?
Ja, das BMI arbeitet weiter dran. Das läuft auch auf Hochtouren, aber ich habe noch nichts an Ergebnissen, was ich jetzt hier verkünden könnte.
Könnten Sie eine ungefähre Timeline geben, wann das fertig sein müsste oder wann es geplant ist, damit fertig zu sein?
Das kann ich hier, glaube ich, nicht seriös tun, deswegen würde ich davon auch Abstand nehmen.
Danke. Gibt es weitere Fragen? Herr Marx, Sie müssen sich nicht gezwungen fühlen, auch wenn ich frage. Wenn Sie keine Frage haben, ist das völlig in Ordnung. Also,
aber bitte sehr. Noch eine kurze Verständnisfrage erneut an Herrn Wagner. Es gibt übereinstimmende Medienberichte, dass Frau Baerbock noch nicht mal die Größe besessen hatte, nach der Rücknahme der Nominierung für die vorherige Kandidatin zur Präsidentschaft der UN-Generalversammlung direkt mit ihr ins Gespräch zu treten, sondern dass sie hat einfach nur anrufen lassen. Können Sie denn diese Berichte so bestätigen?
Herr Warbeck, ich kann bestätigen, dass es einen Kontakt zwischen Frau Baerbock und Frau Schmidt gab. Ich kann Ihnen aber auch nochmal nachreichen, das ist alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe, aber ich kann Ihnen nachreichen auf Ihre Frage zu den Journalisten in Gaza. Also wir haben, unter anderem hat die Außenministerin bei ihrer Rede Global Media Forum Juni 2024, ich hoffe, das trifft die Qualifikation einer proaktiven Äußerung, davon gesprochen, dass Journalistinnen und Journalisten in Gaza getötet worden sind, dass das inakzeptabel ist. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung hat am Tag der Pressefreiheit 2024 auf diese Fälle in Gaza hingewiesen, sie verurteilt. Der deutsche Vertreter in Ramallah, Ofca, hat dazu im November 23 sich schon eingelassen auf X. Also insofern, glaube ich, kann ich bei meinen Worten stehen, dass es einfach falsch war zu behaupten, dass wir uns nicht aktiv dazu eingelassen haben.
Gut. Dazu noch eine letzte Nachfrage.
Ja, zum einen die Bitte, könnte man das noch schriftlich bekommen? Achso, die ist ja dann protokolliert. Alles gut, war jetzt gerade mein Protokoll, aber eine Nachfrage noch zu der anderen,
gerne im Protokoll nachlesen,
zu der anderen Causa drum. Die Nominierung von Frau Baerbock für den Vorsitz der UN-Generalversammlung wurde zumindest laut dem UN-Direktor der Crisis Group oder kam die laut dem UN-Direktor der Crisis Group überraschend selbst für die deutsche UN-Mission in New York. Können Sie das denn auch noch bestätigen, diese Darstellung?
Herr Warwick, die noch amtierende Außenministerin Annalena Baerbock ist mittlerweile die Kandidatin der sogenannten WEOC-Gruppe. Das ist die Gruppe der westlichen Staaten und anderer. Diese Gruppe hat ihre Nominierung bestätigt und damit ist sie die Kandidatin dieser Gruppe für den Vorsitz der Generalversammlung in New York.
Und damit, das waren jetzt drei Nachfragen, Herr Warwick, und damit sind wir am Ende dieser Pressekonferenz angekommen. Ich danke für Ihr aller Kommen, ich danke für das Interesse unserer Gäste am heutigen Tag und wünsche allen noch einen guten Tag.